Es ist eine Überraschung, dass ich heute da bin. Und ich habe mir gedacht, wenn ich die Gemeinde mit meiner Anwesenheit überrasche, da bringe ich zumindest auch ein überraschendes Thema mit. Und da sind die Überraschungen zwei. Andi ist in Pasing und er predigt heute zum ersten Mal im Kontext eines Abendmahlgottesdienstes. Das hat er noch nie gemacht. Er ist seit über einem Jahr in München als mein Unterstützer und als der Jugendpastor hier, und er hat an keinem Abendmahl Gottesdienst teilgenommen. Und da haben wir gesagt, okay, es ist gut. Er hat mir gebeten, ob wir tauschen können. Deswegen bin ich heute da. Und das ist der Grund, warum ich heute hier predige. Und ich habe mir gedacht, wenn ich sowieso unerwartet komme, da bringe ich was Unerwartetes mit. Ich möchte, bevor ich überhaupt in die Thematik reinsteigen, wir hatten heute keine Sabbatschule, war der Lobpreisgottesdienst. Wahrscheinlich nach der Predigt entstehen einige Fragen, die hier gestellt werden können und ausdiskutiert werden können. Ich möchte euch etwas als Einleitung zu der heutigen Predigt erzählen. Mir fällt es auf, ja, und wahrscheinlich ist es auch, euch auch aufgefallen, in den letzten 10 Jahren, ja, kommen bestimmte Themen in der Sabbatschulbetrachtung sehr oft vor. Und eins dieser Themen ist das Thema Offenbarung und Prophetie und Endzeit. Man kann sagen, das ist ein Zufall. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Man kann über diese Themen reden, und ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit haben wir sehr, sehr viel darüber gesprochen. So viel, dass es mir irgendwann zu viel geworden ist. Und in den letzten paar Jahren, jedes Mal, wenn dieses Thema in der Sabbatschule, und die Frequentierung ist aus meiner Sicht sehr, sehr hoch, gekommen ist, meine erste Reaktion ist folgende gewesen. Es war ein bisschen eine ablehnende Haltung. Und dann habe ich gesagt, diese Geschichten höre ich seit Jahrzehnten. Warum wieder und wieder und wieder? Sicherlich die Leute, die für das Zusammenstellen der Sabbatschulhefte zuständig sind, die haben ihre Gründe. Ja? Die kenne ich nicht, das ist auch unwichtig. Aber ich habe mir gedacht, du kannst bestimmte Themen nicht verweigern. Und wenn bestimmte Leute der Meinung sind, dass sie sehr oft in den Sabbatschulheften in den letzten Jahren vorkommen, dann sollst du dich auch diesem Thema widmen. Und ich habe diesen Versuch gewagt. Deswegen möchte ich mit euch, wahrscheinlich werden einige meiner Freunde lachen, wenn sie heute hier gewesen wären, ich werde heute mit euch über die Dreiengelsbotschaft sprechen. Und ich werde versuchen, mit der heutigen Predigt, wie soll ich sagen, eine andere Sicht darzulegen, Sicht, hinter der ich hundertprozentig stehe, Sicht, von der ich überzeugt bin, und Sicht, die mir hilft, generell mit bestimmten Texten, apokalyptischen, prophetischen Texten in der Bibel klarzukommen. Bevor wir überhaupt den Text lesen und über die drei Engelsbotschaften miteinander sprechen, möchte ich aber eine ganz, ganz wichtige Grundlage legen für die heutige Predigt. Und diese Grundlage ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn man die Grundlage nicht versteht, wird dann schwierig, danach die einzelnen Punkte, das sind 3 Punkte, zu folgen. Ich habe euch heute eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, ohne Text. Also das ist der einzige Text. Alles andere, was ihr jetzt sehen werdet, sind Bilder. Und anhand dieser Bilder möchte ich mal das eine oder andere deutlich machen. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Slide, zu dem ersten Bild. 1996 kam in die Kinos, ich habe gerade mein Abi gemacht in Bulgarien, dieser Film mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes. Und der Film heißt, wie man lesen kann, Romeo und Julia. Es steht sogar William Shakespeare, obendrauf William Shakespeares Romeo und Julia. Ich habe bewusst den Trailer, den Film, nicht mitgebracht. Es ist sehr viel Gewalt und hier sind kleine Kinder. Und da muss man einfach den Trailer nicht sehen oder den Film nicht gesehen haben. Allein dieses Poster zeigt eindeutig, wie die Geschichte von Romeo und Julia in den Kinos damals vor fast 30 Jahren von Leonardo DiCaprio und Claire Danes aufgearbeitet wurde. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Lehrer in einem Gymnasium oder in einer Realschule. Und ihr unterrichtet deutsche Sprache, Literatur oder englische Sprache. Und da in der Klasse ist so ein 12-, 13-, 14-jähriger junger Mann, Max, lass uns ihn Max nennen. Ihr seid in dem Schulplan an den Punkt gekommen, in die Stunde gekommen, wo ihr über Shakespeare mit der Klasse reden wollt. Sagt, heute möchte ich mit euch über Romeo und Julia sprechen. Und der kleine Max, ja, der ist nicht so klein, 12, 13, meldet sich und sagt, ja, Herr Lehrer oder ja, Frau Lehrerin, ich kenne die Geschichte von Romeo und Julia. Sagt, oh, schön, super, jemand hat endlich mal Shakespeare gelesen. Sagt, erzähl mal. Und dann steht der kleine Max auf und fängt euch die Geschichte von Romeo und Julia zu erzählen. Er erzählt die Story, das ist die gleiche Story, so wie Shakespeare sie beschrieben hat, aber er hat nur den Film gesehen. Und dann erzählt er über Leonardo DiCaprio, ja, die Rolle, die er, in der er schlüpft, und auch über Juliet und über die Flitzer. Es wird viel rumgeballert und man fährt mit großen Flitzer von A nach B. Und hier als Lehrer, die englische Literatur und deutsche Literatur unterrichtet, hört man ganz, ganz gescheit zu und sagt, wow, spannend, Max, erzähl weiter, erzähl weiter. Und Max erzählt euch die Geschichte von Romeo und Julia, im Prinzip erzählt er euch aber den Film, den er gesehen hat, und sagt, das ist die Geschichte von Romeo und Julia. Das nächste Bild bitte. Das ist die Verfilmung von Romeo und Julia aus dem Jahr 1968. Und an all diejenigen, die Romeo und Julia kennen, mal die Frage, was denkt ihr, welches Layout passt besser zu der Geschichte von Romeo und Julia? Rechts, der rechte oder der linke? Was sagt ihr? Das rechte. Ja, von euch auch das rechte. Wieso? Ich kann sagen, das ist das linke. Wieso? Das linke ist eine Verfilmung und das rechte ist auch eine Verfilmung. Die gleiche Story, die gleiche Geschichte. Boris.
Rechts ist nur Romeo und Julia drauf.
Ja, wie sind sie aber angezogen?
Historisch.
In welchem Kontext kommen Romeo und Julia auf der rechten und auf der linken Seite? Das nächste Bild, bitte. Das ist aus dem Internet, habe ich das Buch von Romeo und Julia in Deutsch und Englisch mal runtergeladen, und auf der rechten Seite ist eine Sammlung, ein Sammelband von Shakespeare. Es ist wichtig, dass man kennt, wer William Shakespeare ist. Es ist wichtig zu wissen, wann William Shakespeare gelebt hat. Es ist auch nicht verkehrt zu wissen, wann Romeo und Julia geschrieben wurden, nämlich im Jahr 1596. Ein Jahr später, 1597, wurde Romeo und Julia zum ersten Mal veröffentlicht. 1500, nicht 1996, 1596. Auf der linken Seite sehen wir ein Buch, eine Buchvorlage, einen Buchtitel, das Layout. Ja, und da seht ihr allein das Bild, die Art und Weise, wie Romeo und Julia angezogen sind. Es hat nichts mit Leonardo DiCaprio und mit seinem Hawaii-Hemd zu tun. Und hat nichts mit den Flitzern und mit dem Spaghetti-Top von Julia und so weiter und so fort. Und deswegen sagen wir, Moment mal, ja, die Geschichte der Verfilmung 96 erzählt die Story von Romeo und Julia, aber auf eine Art und Weise, die der den geschichtlichen Hintergrund überhaupt nicht entspricht. Das nächste Bild bitte. Was haben wir vor uns? Wir haben in der Mitte ein schriftliches Dokument, geschrieben 1595, 96, so denken die Historiker, von William Shakespeare in England. Wir haben auf der linken Seite eine Verfilmung aus dem Jahr 96, die sehr modern ist. Und auf der rechten Seite haben wir auch eine Verfilmung, die aber zumindest bemüht ist, von der Gesamtaufmachung nah an dem Text zu bleiben. Ich hoffe, bis jetzt bin ich zumindest, was Romeo und Julia betrifft und das Beispiel, was ich vorgeführt habe, klar. Und jetzt komme ich an einen Punkt, wo ich wahrscheinlich von einigen Leuten mit Unverständnis behandelt werde, aber ich sage es trotzdem. Ich glaube, und ich bin nicht der Einzige, dass die Adventgemeinde in Bezug auf die Dreiengelsbotschaft in den letzten 100, 150 Jahren eine bestimmte Variante von dem biblischen Text predigt. Und das ist die linke Variante, die Variante links von uns aus. Das ist eine Art, den Text aus Offenbarung 14 zu lesen, durch die Brille des 19. Jahrhunderts, durch die Brille der ersten Pioniere und durch die Brille einer amerikanischen Gesellschaft, die mit gewissen Themen und Fragen sich auseinandergesetzt hat. Es ist völlig legitim. Es ist, würde ich sogar sagen, es ist überhaupt nicht falsch. Nur, bevor wir über die Dreiengelsbotschaft predigen, interessiert mich, was steht in dem Text? Was sagt der Text? Und der Text ist vor 2000 Jahren geschrieben. Und was mich interessiert, schließlich wurde dieser Text nicht für Ellen White und für ihre Generation geschrieben. Der Text ist geschrieben worden für die 7 Gemeinden in Kleinasien, die am Ende des 1. Jahrhunderts dort ihre Glaubenskämpfe und andere religiöse, spirituelle Kämpfe hatten. Mich interessiert, welche Bedeutung dieser Text für die Menschen damals hatte. Und ich bin kein Präterist. Jetzt möchte ich erklären, was ein Präterist ist. Ein Präterist ist jemand, der behauptet, all das, was im Buch Offenbarung drin steht, hat sich schon erfüllt. Und da brauchen wir uns mit dem Text überhaupt nicht beschäftigen. So einer bin ich nicht. Ich bin durchaus einverstanden mit der Idee und mit dem Gedanken, dass wir Brücken schlagen sollen von dem biblischen Text auf heutige Zeit. Das dürfen wir tun. Das sind wir sogar verpflichtet zu tun. Nur um eine Brücke zu schlagen, muss ich zumindest 2 Pfeiler haben. Oder? Der eine Pfeil ist meine Zeit. Und das ist wichtig. Dieser Pfeil war vor 180 Jahren die Zeit von Ellen White und alle anderen. Nur der andere Pfeil, der ist genauso wichtig. Und das ist der Text und seinen geschichtlichen Kontext. Und übrigens, ich muss sagen, das machen wir mit allen biblischen Texten. Wenn wir die Bibel lesen, das Alte Testament, aber auch das Neue, wir stellen immer wieder die Frage, was sagt der Text? Was ist der Kontext? Und welche Anwendung, mit anderen Worten, welche Bedeutung hat dieser Text für mich heute? Das machen wir bei allen Texten. Das ist der Klassiker. Text, Kontext, Anwendung. Bei einigen speziellen Texten aber, und unter ihnen ist auch die Dreiengelsbotschaft aus Offenbarung 14, wir kennen den Text, wir überspringen manchmal den Kontext und wir sind sofort bei der Anwendung. Und ich glaube, das ist nicht zulässig. Das ist nicht okay. Ich möchte mit euch den Text in Offenbarung 16 lesen, erstmal, so wie er steht, die Verse 6 bis 11. Und da möchte ich mich allen drei Botschaften widmen. Ich kann sie nicht in dieser kurzen Zeit im Detail erklären oder auf alle Details eingehen. Es ist auch nicht mein Anspruch. Ich habe mir so einzelne Gedanken rausgenommen aus den drei. Und ich stelle erstmal die Frage, welche Bedeutung hatte dieser Text für die Menschen damals? Um diese Frage zu beantworten, brauchen wir den Text. Wir brauchen Kirchengeschichte, ganz wichtig. Ohne Kirchengeschichte kommen wir nicht weiter. Und dann erst können wir die Frage stellen, welche Bedeutung könnte dieser Text für uns als Adventisten haben? Aber erst dann. Ihr müsst mit mir nicht einverstanden sein. Für mich ist nur wichtig, ob die Logik klar ist. Weil wenn diese Logik zumindest als logische Basis nicht klar ist, wird alles andere ein bisschen schwierig. Ich lese den Text aus Offenbarung 14, die Verse 6 bis 11. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der er gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt, alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Schwieriger Text. Generell ist die Botschaft nicht leicht zu verdauen. Ich habe das vor ein paar Wochen gesagt, ich wiederhole es nochmal. Das Buch Offenbarung ist aufgebaut mit einem literarischen Mittel, nämlich der Kontrastbilder. Wir sprechen von einer Hure Babylon auf der einen Seite, von einer Jungfrau, die mit der Sonne gekleidet ist, auf der anderen Seite. Auf der einen Seite ist das Lamm, was geschlachtet ist, auf der anderen Seite ist ein schreckliches Tier und so weiter und so fort. Das sind sehr, sehr viele Kontrastbilder da. So haben die Leute damals die unterschiedlichen Mächte, die am Wirken waren, beschrieben. Nicht nur im Buch Offenbarung, generell ist das ein literarischer Mittel, was auch an anderen Stellen zu sehen ist. In der apokalyptischen Literatur sowieso. Spannend zu wissen ist, wichtig zu wissen ist es, dass diese Botschaft der drei Engel an eine bestimmte Gruppe gerichtet ist, nämlich an alle Menschen, die auf der Erde wohnen. Diejenigen, die dem Lamm nachfolgen, sie sind auf dem Berg. Diejenigen, die Jesus Christus nachfolgen, sie sind im Himmel. Sie wohnen schon jetzt mit ihm zusammen, in einem himmlischen Kontext. Auf der anderen Seite sind aber diejenigen, die auf der Erde wohnen. Hier geht es nicht um eine geografische Standortbestimmung. Hier geht es um eine geistliche Beschreibung von zwei Wohnräumen. Der eine ist auf dem Berg oder im Himmel oben da mit dem Lamm, der andere ist auf der Erde. Und diese Nachricht, diese Botschaft richtet sich an alle Menschen, die auf der Erde wohnen. Es wird ein Gott hier beschrieben, wichtig in den biblischen Texten sind die Verbformen. Ein Gott, der macht. Und betet den an, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquelle. Zwei Kapitel zurück, im Kapitel 11, Vers 18, wird über diejenigen gesprochen, die die Erde vernichten. Die werden bestraft. Das heißt, auf der einen Seite haben wir einen Gott, der schafft, der macht. Auf der anderen Seite haben wir Kräfte, Mächte, die vernichten. Das Destruktive auf der einen Seite, das Vernichtende, und das Kreative, das Aufbauende auf der anderen Seite. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit dieser ersten Botschaft im Kontext des ersten Jahrhunderts? Und hier bitte ich für das nächste Bild. Bessere Bilder habe ich nicht im Internet gefunden, aber ich hoffe, man kann gut nachvollziehen, was hier gemeint ist. Im ersten Jahrhundert, eigentlich die Entwicklung hat ein bisschen früher angefangen, hat sich in dem Römischen Reich einen ganz, ganz wichtigen Kult entwickelt. Manche Imperatoren, manche Kaiser waren gegen diesen Kult. Die waren ganz nüchterne Leute, ganz gebildete Leute, und es war eine Farce für sie zu glauben, sie seien ein Divinum, ein Gott. Nur das römische Imperium war ein großes Gebilde. Und genauso wie im sowjetischen Imperium früher, wir die gleichen Lieder gesungen haben, vor den Statuen von Lenin und Marx, genauso wie in Amerika jede Schulklasse heute mit der amerikanischen Hymne beginnt, genauso damals, das ist nichts Neues, die Römer haben und die Perser vor ihnen, die wussten ganz genau, wie man ein Konglomerat an unterschiedlichen Ethnien, an unterschiedlichen Nationen, an unterschiedlichen kulturellen Gruppen und religiösen Gruppen zusammenhalten können. Und das war eine feine Geschichte. Hinten seht ihr auf der rechten Seite die Figur, die Skulptur eines römischen Kaisers. Davor ist ein Altar. Und normalerweise man müsste ja, einmal im Jahr oder nicht jede Woche, ja, zu gegebenen Zeiten einfach vor diesem Altar vorbeigehen und ein Opfer darbringen. Die Historiker sagen, es war oft ein Trankopfer, aber es könnte auch ein Weihrauchopfer sein. Auf der linken Seite sehen wir eine Frau, die opfert nicht dem Kaiser, sondern eine Göttin, die man im Hintergrund sieht, das ist ein Trankopfer. Hier auf der rechten Seite, so stand zumindest unter dem Text, war ein Weihrauchopfer. Und das war eine ganz entspannte Nummer. Man musste überhaupt nicht daran glauben, dass der Kaiser Gott ist. Man musste überhaupt nicht auch an die römische Religion, und die hatten auch ihren Pantheon und religiösen Vorstellungen, glauben. Man sollte nur einfach vorbeilaufen, kurz opfern. Es gab Leute, die das registriert haben. Okay, diese Familie hat geopfert, diese Person hat geopfert. Und damit hat man nicht eine gewisse Frömmigkeit zur Schau gestellt, sondern die Loyalität, die zivile Loyalität gegenüber dem römischen Staat. Es war ein religiöser Akt, aber hinter dem religiösen Akt stand in erster Linie eine römische die Loyalität eines römischen Bürgers. In Kleinasien wissen wir, da wo die sieben Gemeinden an, wissen wir ganz genau, dass so etwas praktiziert wurde. Vor allem in Smyrna, der heutige Izmir. Das war eine affiliated city, wie sagt man, eine befreundete Stadt Rom, das ist ein Partnerstaat. Und dort wurde das sehr stark praktiziert. Und wenn wir die Botschaft an die Gemeinde in Smyrna lesen, sehen wir, dass diese Leute da viel zu leiden hatten. Manche Christen waren sehr pragmatisch. Sie haben gesagt, ich glaube an diesen Hokuspokus überhaupt nicht. Wenn ich nicht opfere, verliere ich meine Lizenz als Schuhmacher, als Schmied, was auch immer. Ich verliere meine Lizenz, ich bin nicht mehr zugelassen, in den Zunft meines Arbeitsgenossen da zu sein. Warum? Ich kann meine Frau und meine Kinder nicht ernähren, das ist für mich kein Kompromiss. Das ist die Reaktion der einen Gruppe. Die andere Gruppe hat aber gesagt, nein, es gibt nur einen einzigen Kyrios. Und das war der Name für den Herrn Jesus Christus. Und so wurde auch der römische Kaiser genannt. Es gibt nur einen Kyrios in diesem Universum und das ist Herr Jesus Christus. Und ich kann nicht einem anderen Kyrios dienen. Auch wenn es nur pro forma ist. Das kann ich nicht machen. Das heißt, für diese Leute im ersten Jahrhundert, wenn wir den Text in Offenbarung 14, 7, 6 und 7 lesen, es ging ihnen weniger darum, an welchem Tag sie anbeten sollen, sondern die wichtigste Frage, die sich hier stellt im ersten Jahrhundert ist, welche Person ist meiner Anbetung würdig? Ich kann Ellen White und ihre Zeitgenossen im 19. Jahrhundert in Amerika sehr gut verstehen. Sie lesen den Text und es gibt viele Parallelen zwischen der ersten Engelsbotschaft und dem vierten Gebot, rein semantisch, von dem Wortlaut her. Und für die ersten Adventisten ab 1844 war die Frage nicht, welche Person beten wir an, wer ist unsere Anbetung würdig, sondern für die ersten Adventisten war die Frage wichtig, welchen Tag, an welchem Tag sollen wir Gott anbeten. Und so hat sich reingeschlichen in die Auslegung der Adventgemeinde, hat sich das eingebürgert, einfach in den letzten über 100 Jahren, dass die erste Engelsbotschaft die Frage beantwortet, ist der Sabbat der richtige Tag oder der falsche Tag? Man kann den Text so lesen. Ich kann das gut nachvollziehen. Durch die Brille der Adventisten des 19. Jahrhunderts kann man den Text so lesen. Nur im ersten Jahrhundert, wo die meisten Christen Juden oder jüdischer Abstammung waren, war das Thema Sabbat gar kein Thema. Es geht nicht um die Sabbatheiligung im ersten Jahrhundert, aber es geht vielmehr darum, wer ist meiner Anbetung würdig. Das heißt, die erste Engelsbotschaft, gelesen im historischen Kontext, beantwortet die Frage, wer soll angebetet werden. Die erste Engelsbotschaft im adventistischen Kontext, aus dem amerikanischen Kontext des 19. Jahrhunderts, beantwortet die Frage, an welchem Tag sollen wir Gott anbeten. Am Samstag und nicht am Sonntag. Und das ist wichtig, einfach zu wissen, wie der gleiche Text, die gleiche Botschaft, gemessen an den kulturellen und geschichtlichen Gegebenheiten, unterschiedliche Lesearten haben kann. Damit wir uns ein bisschen unterhalten können, falls Fragen sind, gehe ich jetzt zu der nächsten Botschaft, nämlich die zweite. Das ist das Bild zu, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Zwei Begriffe sind in diesem Text wichtig. Schlüsselbegriffe. Einmal das Verb gefallen und dann das Wort Hurerei. Wenn man diese zwei Begriffe gut versteht, in welchem Kontext sie verwendet wurden, dann können wir aus dieser zweiten Botschaft, die im adventistisch-protestantischen Kontext sehr stark antikatholisch gelesen und gepredigt wurde in den letzten Jahrhunderten, schon auch zu anderen Schlussfolgerungen kommen, gemessen an der Grundlage der Bibel. Ja? Es ist nur die Bibel als Grundlage. Ich muss hier an dieser Stelle etwas sagen. Das ist keine Werbung, aber wahrscheinlich doch ein bisschen. Wenn es um das Thema Offenbarung geht, um Prophetie in letzter Zeit, wurde mir immer wieder die gleiche Frage gestellt. Petko, hast du mal dieses Video gesehen? Und kennst du mal das andere Video? Und ich kann euch sagen, bitte schaut euch gerne unterschiedliche Videos an, aber vor allem lest Bücher. Und es gibt gute adventistische Autoren. Und einer von denen, er ist nicht sehr bekannt wahrscheinlich für das breite Publikum, kommt aus Norwegen, heißt Sigve Tonstedt, lebt in Amerika, in Kalifornien, ein feiner Mann, siebenten Tag seit Adventist, hat ein Buch über die Offenbarung, über das Buch Offenbarung geschrieben, und dieses Buch ist herausgegeben worden von Baker Academics. Und Baker Academics ist eine der prominentesten Adressen für theologische Fachliteratur in dem angelsächsischen Raum. Von daher, es gibt auch innerhalb der Adventgemeinde Leute, die bereit sind, Dinge sinnvoll, und das ist die Betonung, sinnvoll zu hinterfragen. Sigve Tonstedt sagt in seinem Kommentar zur Offenbarung 14 folgendes: Es ist spannend, sagt er, dass Babylon auf eine Art und Weise beschrieben ist, auf eine Art und Weise, die sehr starke Allüren, sagt man, Parallelen hat zu der Art und Weise, wie das Volk Israel im Alten Testament dargestellt wurde. Im Alten Testament war die Verbindung zwischen Jahwe und seinem Volk ähnlich wie die Verbindung zwischen einem Mann und seiner Frau. Und Jahwe ist immer der treue Ehemann gewesen, und Israel oder Juda, die haben viel Hurerei betrieben. Ich möchte nur eine kurze Leseprobe euch vorlesen. Der Text ist nicht jugendfrei, und über den Text redet man in der Regel hier vor der Kanzel nicht, aber der steht in der Bibel. Und der Text befindet sich in Hesekiel Kapitel 16, die Verse 23 bis 27. Und ich habe heute bewusst meine Lutherbibel mitgebracht, weil die Hoffnung für alle verwendet eine Sprache, die noch krasser ist. Hesekiel 16, die Verse 23 bis 27. Und nach allen diesen deinen Übeltaten, o weh, wehe dir, spricht Gott der Herr, bautest du dir einen Hurenaltar und machtest dir ein Lager darauf an allen Plätzen. An jeder Straßenecke bautest du dein Hurenlager und machtest deine Schönheit zum Abscheu. Du spreizest deine Beine für alle, die vorübergingen, und triebst viel Hurerei. Zuerst triebst du Hurerei mit den Ägyptern, deinen Nachbarn, voller Geilheit, und treibst viel Hurerei, um mich zu reizen. Ich aber streckte meine Hand aus gegen dich und entzog dir einen Teil meiner Gaben und gab dich preis der Willkür deiner Feinde, der Töchter der Philister, die sich schämten über dein schamloses Treiben. Hesekiel Kapitel 16 ist ein schwieriges Kapitel. Und in diesem Kapitel wird die Art und Weise, wie Gott sein Volk geliebt hat und wie sein Volk Israel und Juda ihm untreu geworden sind. Die Sprache, die Hesekiel verwendet, ist eine Sprache, die heute nicht im gottesdienstlichen Kontext leicht zum Gebrauchen ist. Sie zeigt aber auf eine eindeutige Art und Weise die Traurigkeit, die Gott empfindet über die Entscheidungen, die sein Volk konsequent Jahr für Jahr, Jahrhundert nach Jahrhundert getroffen hat. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen und diese Menschen damals im ersten Jahrhundert, als sie den Text gelesen haben und über Babylon die Rede war, für sie bedeutete Babylon Rom. Der Text ist in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 13, genau. Babylon ist von den ersten Christen als ein Codename für Rom. Nur die Art und Weise, wie Babylon beschrieben wird, ist auf eine Art und Weise, die diese Judenchristen und Heidenchristen durch das Alte Testament kannten. Die Hurerei ist nicht etwas, was gewöhnlich war für die anderen Völker. Gott hat nicht die Ägypter oder die Philister als ein Hurenvolk beschrieben, sondern die Hurerei ist ein ganz spezielles Etikett, aufbewahrt an mehreren Stellen für Israel und für Juda. Und hier kommen wir zu einem der besten Kenner, adventistischen Kenner von Daniel und Offenbarung, Jacques Ducan, der vor über 20 Jahren etwas Außergewöhnliches geschrieben hat, was für viele Adventisten ein Dorn im Auge war. Und er sagt schlicht und einfach, Babylon ist nicht nur eine Institution außerhalb einer protestantischen Kirche. Babylon stellt eine gewisse geistliche Mentalität dar. Und Babylon ist etwas, was jeder Mensch, auch jeder Adventist, in seinem Herzen tragen kann. Das ist die Religion des Egoismus, das ist die Religion der Kompromisse, das ist die Religion der Selbstverliebtheit und das ist die Religion, die nicht nur eine falsche Theologie vertreibt, sondern eine Religion, die für einen selbstbezogenen Glauben steht. I love me. Ich liebe mich selbst. Und wir wissen ganz genau, jetzt will ich nicht weiter ins Detail gehen, wie schwer es ist, in einer Beziehung zu leben, wo einer der beiden Partner nur an sich selbst denkt. Wie schwer es ist, mit unseren Kindern, auch wenn sie noch klein sind, klarzukommen, wenn wir sehen, wie der Egoismus stärker ist als die Bereitschaft, mit dem Bruder oder mit der Schwester zu teilen. All das kennen wir, alle, die kleine Kinder hatten und haben. Und da wissen wir, wie schwer es ist, wie Eltern, wie viel Energie das von uns fordert, den Kindern beizubringen, auf den anderen zuzugehen, nicht nur an sich selbst zu denken. Dann wissen wir, wie schwer es ist, in einem beruflichen Kontext zu leben, wo jemand bereit ist, über die Leichen anderer zu gehen, um sein Karriereziel zu erreichen. Ich kann euch zig Beispiele erzählen. Und stellt euch mal diese Haltung vor in einem Glaubenskontext. In einem religiösen Kontext. Ich behaupte nicht, dass die ersten Adventisten das bewusst gemacht haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute vor 150 Jahren in Amerika eine Menge Probleme, eigene Probleme mit ihrem eigenen Glauben hatten. Und es ist leichter in so einem Kontext, so ein Problem wie Babylon zu extrahieren und zu sagen, die anderen sind schuld. Das Problem liegt bei den anderen. Und da bin ich wieder bei meinen zwei Jungs zu Hause oder irgendwo in einem Arbeitskontext. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir das gegeben. Nein, es war die Schlange. Das ist der Urreflex des Menschen. Und wir Siebenten-Tags-Adventisten, wir sind Menschen, ganz normale Menschen. Mit allem, was positiv oder weniger positiv da ist. Man schiebt bestimmte Probleme einfach nach außen und sagt, sie sind bei den Katholiken, sie sind bei dem gefallenen Protestantismus. Nicht bei uns. Nee. Und es mussten Jahrzehnte vergehen innerhalb der Adventgeschichte, bis auch der eigene Adventismus auf die Idee gekommen ist, diesen Text anders zu lesen. Ich habe kein Problem damit, das System katholische Kirche oder andere religiöse Systeme als ein selbstverliebtes System zu verstehen. Nur, ich glaube, das Sprichwort gibt es auch auf Deutsch. Auf Bulgarisch sagt man, wenn jemand in einem Glashaus wohnt, ja, soll mit den Steinen ein bisschen vorsichtig umgehen. Ja? Und wir wohnen, liebe Geschwister, in einem Glashaus. Seit 180 Jahren. Babylon ist gefallen. Nur der Fall Babylons, es ist nicht nur, weil sie am Sonntag ihren Gottesdienst haben, sondern der Fall Babylons hat damit zu tun, dass Babylon für ein, ich habe das geschrieben, selbstbezogenen Glauben steht. Und dann kann das kann genauso in einem katholischen wie in einem anderen religiösen Kontext gesehen werden. Und hier kommen wir zu der dritten Engelsbotschaft. Das nächste Bild. Allein über die dritte Engelsbotschaft kann man viel reden, aber ich habe mir so einen Begriff herausgesucht, nämlich: und nimm das Zeichen an seiner Stirn oder an seine Hand. Ich kann euch nicht sagen, wie viele unterschiedliche Auslegungen allein in den letzten 40 Jahren, seitdem ich als Kind denken kann, ich über dieses Malzeichen des Tieres gehört habe. Und die werden immer moderner, habe ich den Eindruck, immer raffinierter, immer spannender, immer komplexer. Ich kann euch viele Beispiele nennen, brauche ich nicht, ihr kennt das. Und ich habe mir die Frage gestellt, hier hat mir jemand geholfen und zum Schluss werde ich euch zwei Bücher vorstellen. Hier hat mir jemand geholfen und ich bin froh, dass der Advent Verlag Deutschland, Österreich und Schweiz dieses Buch endlich mal ins Deutsche übersetzt hat. Das Buch Offenbarung von Ranko Stefanovic. Das Buch werde ich am Ende meiner Predigt kurz präsentieren. Dieser Mann sagt, lass uns gucken, was in dem Text drin steht. Was steht in dem Text drin? Welches Wort wird für das Zeichen verwendet? Und siehe da, es steht das Wort Charagma. Merkt euch bitte dieses Wort. Nächstes Mal, wenn jemand euch von Elon Musk und von irgendwelchen Chips, die hier eingepflanzt werden, was erzählt, sagt ihm bitte, es steht im Offenbarung 14,9 Charagma. Charagma. Und ich kann dir kurz erzählen, was Charagma bedeutet. Jetzt mal kurzer Ausflug im ersten Jahrhundert. Römisches Reich, viele Sklaven. Wie konnte man dokumentieren, welcher Sklave wem gehört? Natürlich mit einem Brenneisen. Sie wurden richtig markiert. Und ich habe jahrelang gedacht, das ist das Wort. Nein, es gibt ein ganz spezielles Wort für diese Markierung von Menschen. Und dieses Wort auf Griechisch ist Stigmata. Und dieses Wort kennen wir alle ganz gut, weil dieses griechische Wort in das deutsche Sprachgebrauch Einkehr gefunden hat. Wir reden heute von Stigmatisieren. Man darf Menschen nicht stigmatisieren, oder? Genau. Es ist nicht Charagma. Es ist Stigmata. Hier aber im Text wird nicht von einem Zeichen, was an Menschen gegeben wird, sondern ein Zeichen, was an Tiere verpasst wird. Das heißt, wenn jemand seine Kuh oder sein Esel oder was auch immer markieren wollte, hat er es auch mit einem Brenneisen gemacht. Und dieses Zeichen wurde mit dem Wort bezeichnet Charagma. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, krass, super. Ich war so, das ist der Reflex, das ist mein Reflex. Dehumanisierung der Menschen durch das Tier. Da bin ich sofort im 21. Jahrhundert, in dieser globalen Welt. Ich habe gesagt, ja, das ist der Kapitalismus und das ist die Ausbeutung durch die Konzerne und. Ich war sofort dabei, eine Predigt zu schreiben über die dritte Engelsbotschaft. Ich habe gesagt, stopp. Im ersten Jahrhundert gab es keinen Kapitalismus, keine Konzerne, keine Globalisierung, zumindest nicht so, wie wir sie heute kennen. Sie war ohne Internet. Ja, und war erstreckt nur von Britannien bis Iran. Welche Bedeutung hat das Ganze für die Menschen? Als sie im ersten Jahrhundert diesen Text gelesen haben, es muss etwas für sie bedeutet haben. Und da habe ich mir, habe ich mich ein bisschen da in die Texte hineingefuchst. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist so dieses alte Modell der Kontrastbilder. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes erschaffen. Und die gottesfeindlichen Mächte möchten aus ihm ein Tier machen. Die Theologen sind der Meinung, es gibt eine inhaltliche Verknüpfung nach einem chiastischen Modell zwischen der ersten Engelsbotschaft und der dritten Engelsbotschaft. In der ersten Engelsbotschaft wird Gott als ein Schöpfer dargestellt, als ein Gott, der erschafft, der macht, nicht nur das Meer und die Wasserquellen, er erschafft auch Menschen. Wie hat uns Gott erschaffen? Was steht in der Bibel? Er hat uns nach seinem Bilde erschaffen. Und es gibt nichts Schlimmeres, sagen die Theologen. Und es gibt nichts Schlimmeres, sagt die Bibel, wenn der Mensch seine Gottesebenbildlichkeit verliert. Wenn er in seinem Denken, in seinem Handeln sich für ein tieferes Wesensbild entscheidet. Und hier wird oft Daniel Kapitel 5 zitiert. 4, sorry. Wo Nebukadnezar, der große Babylonmann, 7 Jahre lang wie ein Tier gelebt hat, bis er erkannt hat, wer der wahre Gott ist. Spannende Parallele, für die haben wir keine Zeit. Und das ist kein Bild von dem Film Gladiator mit Russell Crowe, sondern das ist eine künstlerische Art, die Situation an bestimmte Stellen. Ja? Die meisten Verfolgungen, Christenverfolgungen, kamen im 2. und im 3. Jahrhundert. Im 1. Jahrhundert gab es welche, die waren lokaler Natur. Aber solche Geschichte gab es tatsächlich, wo die römischen Behörden diesen Menschen, die dafür ihren Glauben bereit waren zu sterben, deutlich gemacht haben, ihr seid nicht wert, dass irgendwelche Gladiatoren rauskommen, um euch erstechen. Wir schicken die Tiere und da werdet ihr einem Tod sterben, was auf der niedrigsten Stufe, auf dem niedrigsten Niveau ist. Das und die Kreuzigung war das Schlimmste. Ein Schlag mit dem Schwert galt als ein Ehrenmord, eine Ehrentötung. Und deswegen vermutet man, dass Paulus als römischer Bürger nicht auf dieser Weise gestorben ist. Die Kirchengeschichte vermutet, dass Petrus als Jude gekreuzigt wurde, ähnlich wie Christus, mit dem Kopf nach unten. Paulus hatte einen schnellen Tod bekommen, weil er den richtigen Pass hatte, nämlich den römischen. Ich möchte euch heute 3 Gedanken mitgeben. Nicht nur wann ich Gott anbete, ist wichtig. Ich kann mich heute im 21. Jahrhundert für den richtigen Tag entscheiden und trotzdem nicht erkannt haben, wer Gott ist. Zweitens, Babylon ist nicht nur eine Institution außerhalb von mir und von unserer Kirche. Babylon steht für eine egoistische, materialistische, selbstbezogene und menschenunterdrückende Gesinnung. Drittens, das Malzeichen des Tieres offenbart die schreckliche Dehumanisierung der Menschen. Menschen werden wie Tiere, wie eine Nummer behandelt, ohne Achtung auf ihrer persönlichen Identität. Ihr Wert als Gottes Kinder, erschaffen nach dem Bilde Gottes, wird nicht anerkannt. Die Dreiengelsbotschaft ist ein Hilferuf, ist ein Weckruf an eine Generation, die vor 2000 Jahren, die vor 180 Jahren und die heute gelebt hat und die heute lebt. Sie stellt die wichtigsten Fragen. Wer ist Gott? Wer sind wir? Wie tief ist die Glaubensmotivation, die wir empfinden? Nicht nur die Formen, die wir einhalten nach außen, sondern das, was in unserem Herzen passiert. Und schließlich stellt uns vor die Herausforderung, uns die Frage zu stellen, was bedeutet, nach dem Bilde Gottes erschaffen zu sein? Was bedeutet das für mich? Und was bedeutet es für mein Umfeld? So verstehe ich die Dreiengelsbotschaft. Ich möchte euch nicht zwingen in eine Situation, wo ihr entweder oder euch entscheiden sollt. Aber bevor wir und das ist das Letzte, was ich sage, bevor wir über diesen Text, über die Anwendung des Textes sprechen, müssen wir wissen, wann ist der Text geschrieben, für wen ist dieser Text geschrieben, welche Bedeutung hatte diesen Text für die Menschen damals. Und dann uns die Frage stellen, und das ist eine wichtige Frage, welche Bedeutung hat dieser Text für mich heute? Timo, letzter Slide bitte. Das linke Buch habe ich die Werbung direkt von der Advent Verlag bekommen. Das ist ein adventistisches Buch, herausgegeben von dem, genau, von unserem Advent Verlag. Ranko Stefanovic, Offenbart, das letzte Buch der Bibel. Die Grundlagen meiner Predigt heute entstammen aus diesem Buch. Ich habe noch ein paar andere Kommentare gelesen, da habe ich auch die Namen genannt. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Und hier auf der rechten Seite, das ist kein adventistisches Buch, das ist mir wichtig mal zu betonen, ja, ist kein adventistisches Buch. Bei meinem letzten Besuch in Schottland, meine letzte Jugendfreizeit dort, habe ich mir das Buch dort gekauft, Picturing the Apocalypse oder bildliche Darstellung der Apokalypse. Es ist interessant zu sehen in dem Buch, wie in den letzten 2000 Jahren die Menschen das Buch Offenbarung gelesen haben, verstanden haben und ihre unsagbar spannenden Bilder künstlerisch verarbeitet haben. Das ist etwas für jemanden, der Englisch gerne liest und bereit ist, ein bisschen über den Tellerrand der adventistischen Auslegung hinaus zu schauen. Deswegen trenne ich die Bücher klar voneinander. Das linke Buch ist ein adventistisches Buch, bleibt sehr stark am Text orientiert, und das rechte Buch verknüpft ein bisschen Kunst und Bibeltext und Geschichte und Kunstgeschichte und Kirchengeschichte miteinander. Genau. Es ist auf Englisch, aber aus meiner Sicht ein sehr verständliches Englisch. Von daher kann ich nur euch beide Bücher empfehlen. An dieser Stelle sage ich Amen und bin gespannt, ob von eurer Seite jetzt was kommt. Vater im Himmel, wir sehen auf dich, wir hören auf dich und wir warten auf dich. Bitte stärke unsere Zuversicht, dass du derjenige bist, der vor 2000 Jahren, vor 5000 Jahren, der ewige Gott dieser Menschheit warst und immer noch bist. Segne jeden Einzelnen von uns und schenk uns noch einen gesegneten Sabbatnachmittag in deinem Namen. Amen.